Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Schulgemeinde, liebe Zuhörer zu sehr weit, wo ihr auch immer seid, seid herzlich willkommen, seid eingeladen zu diesem gemeinsamen Betrachten des Wortes Gottes. Es geht heute in unserer Predigt am Anfang des Schuljahres, zu dem ich alle begrüße, die zurückgekehrt sind, die sich auf ein neues Jahr des Lernens hier in Bogenhofen einlassen. Es geht um diesen Jesus, der auch gerade die Hauptperson war in diesem wunderschönen Lied. Danke für eure Interpretation, die ihr gegeben habt. Es geht um diesen Jesus. Jesus, den wir den Sohn Gottes nennen und der es eigentlich von Anfang an nicht leicht gehabt hat. Also wenn ihr euch so ein bisschen das Leben Jesu vor Augen haltet, dann merkt ihr, das ging ohne Kampf, ohne heftigen Widerstand gegen ihn nicht ab. Jüngst erst war es geschehen, dass Jesus ungeheuer viel Aufsehen erregt hat in Jerusalem, in der Hauptstadt. Er hat dort tatsächlich einen Mann geheilt, der über 30 Jahre lang krank gelegen war, der sich da aufgehalten hat in dieser Badeanstalt in Jerusalem, in Bethesda, und der dieser sinnlosen Hoffnung sich hingegeben hat, wenn da sich mal das Wasser rührt, dann schaue ich, dass ich reinkomme. Und Jesus hat den geheilt. Er hat ihn geheilt, einfach so. Das Problem aber, warum das so viel Aufhebens machte, war, es war an einem Sabbat gewesen. Ja, was für ein Jammer. Was für ein Unglück. Könnt ihr euch was Schlimmeres vorstellen, als dass ihr am Sabbat geheilt werdet? Also das war ein Skandal. Und Jesus musste Jerusalem verlassen. Es ist einer dieser Skandale, die mit dazu beigetragen haben, steht dann auch im Text drinnen, sie trachteten ihm nach dem Leben. Sie dachten darüber nach, wie sie ihn umbringen könnten. Stellt euch das vor. Also eine sehr hostile Umgebung für Jesus. Nun, er geht zurück nach Galiläa. In Galiläa, dort mochten sie ihn doch immer schon, da waren sie vielleicht nicht ganz so heikel wie in Jerusalem. Er geht zurück nach Galiläa. Das Land Galiläa ist das Land, wo die Israeliten wohnen und auch andere, rund um den See Genezareth. Wenn man also sagt, er ist in Galiläa, dann müssen einem Städte einfallen wie Nazareth, Kana und so weiter. All die Städte rund um den See Genezareth. Da kehrt also Jesus zurück. Und weil er schon so berühmt ist, kann er dort aber nicht allein sich aufhalten, sondern es ist tatsächlich so, dass eine große Volksmenge ihm nachfolgt. Warum? Das wäre heute ganz genau gleich. Stellt euch vor, da würde jemand durch St. Peter gehen und würde alle Kranken heilen, alle Todgeweihten, würde er plötzlich ins frische Leben zurückholen. Alle Leute, die Krebs haben, hätten ihn plötzlich nicht mehr. Und das würde Jesus einfach so machen. Könnt ihr euch vorstellen, was da los wäre heute bei uns? Ja, da wären nicht nur jede Menge Volks da, da wären die Fernsehteams da und die Radioteams und alle. Naja, Jesus hat versucht, damit fertig zu werden. Und es war also auf einem Berg, wo er sich da mit seinen Jüngern setzt. Und dann sieht er dieses ganze Volk und ihr wisst, was jetzt kommt. Er sagt, wir müssen denen zu essen geben. Und das macht er auch. Und alle sind ganz begeistert und denken sich, das ist ja voll pfundig. Da haben wir jemand, der kann das ganze Volk ernähren. Wunderbar. Und wir überspringen die Geschichte, man kann auch der Geschichte allein eine Predigt machen, aber das ist nicht unser Thema heute. Nur damit ihr den Zusammenhang habt. Und er geht dann weg von ihnen, weil er sagt, Und da bin ich in Johannesevangelium Kapitel 6. Nachdem sie ihn erkennen, dass er der Prophet ist, Vers 15, als Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Also alle können zuschauen, die warten auf die Gelegenheit, alle essen noch. Ihr wisst, Jesus lässt dann noch die Krumen alle wieder einsammeln, werden ganze Körbe voll mit dem, was übrig bleibt. Und dann plötzlich sehen sie, wie er weggeht. Und dann merken sie, der geht auf den Berg hinauf. Und bergauf wandern, das ist so eine Sache, das kühlt das Mütchen vieler. Nicht? Selbst wenn man also jetzt sagt, jetzt fallen wir über ihn her, machen zum König, bergauf, naja, er ist schon ziemlich weit oben. Der Vorsprung ist zu groß, den holen wir nicht mehr ein so leicht. Jetzt lassen sie ihn. Sie lassen ihn. Er ist weg. Die Jünger, die überlegen, was tun sie jetzt? Und jetzt lesen wir gemeinsam. Am Abend aber, Vers 16, gingen seine Jünger hinab an das Meer, das ist der See Genezareth. Sie stiegen in ein Boot und fuhren über das Meer nach Kapernaum. Das ist also an der anderen Seite. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Das Meer wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Stellt euch also die Situation der Jünger vor. Die Jünger sind da, warten auf ihren Meister, der kommt nicht. Dann sagen sie, okay, vorher hatten sie schon irgendwie das Problem, was machen wir mit den ganzen Leuten hier in der Einöde, wie geben wir ihnen zu essen? Das hat Jesus gelöst, aber jetzt kommt die Nacht. Ja, was machen wir? Wo gehen wir schlafen? Und sie sagen, wir fahren wieder über den See. Fertig. Und da kommt der Sturm. Als sie nun etwa 25, 30 Stadien gerudert waren, ich habe mir das ungefähr ausgerechnet, das müssen so bei 5, 6 Kilometern sein, ungefähr, haben sie in den See hineingerudert, sahen sie Jesus auf dem Meer gehen und nahe an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Jesus gibt sich dann zu erkennen, er spricht zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und jetzt kommt dieser Satz, den überliest man leicht. Sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Das wird dargestellt, als ob es eine höchst wunderbare Geschichte sei. So, Jesus steigt ins Boot und sie sind da, wo sie hin mussten. Wo sie vorher noch Angst hatten vor dem Sturm. Noch Angst hatten vor dem Jesus, der da auf dem Wasser ging, im Finsteren, nicht genau erkennen konnten. Wer ist das? Was ist das für ein Geist? Und jetzt sind sie plötzlich am Zielort. Wieder eines dieser Ereignisse, wo man nicht genau sagen kann, wie hat er das gemacht? Und wo klar wird, da leuchtet etwas hindurch, das ist nicht alltäglich. Und es kommt wiederum dieses Denken in die Leute, die das miterleben, eigentlich wäre das ja schon eine coole Sache, wenn Jesus unser König wäre. Und ihr wisst, er hatte einen Jünger, dem diese Idee ganz besonders gut gefiel, dass Jesus der König würde und der sich schon ausrechnete, was das für seine eigene Karriere bedeuten würde, wenn Jesus König würde. Ihr wisst, wer das war. Eine schwierige Karriere im weiteren Verlauf, nicht wahr? Am nächsten Tag. Also ein bisschen ein Durcheinander ist da jetzt. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Das haben sie beobachtet. Sie haben noch gedacht, vielleicht kommt Jesus vom Berg zurück, aber er kommt nicht zurück. Jetzt kommen aber all die anderen Boote und sind noch andere hinübergefahren über den See. Stellt euch den Tumult vor, wo sie das Boot gesehen hatten. Nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte und sie das Brot gegessen hatten. Sie wollten alle rüber. Und plötzlich sehen sie kein Jesus da, keine Jünger nicht da. Steigen sie in die Boote, ein bisschen frustriert vielleicht, und sagen, dann gehen wir nach Kapernaum. Warum ist das ein guter Tipp, Kapernaum? Also wenn ich jetzt in der Masse gewesen wäre, die Jesus sucht, und er war gestern noch da, stieg auf den Berg, jetzt ist er unauffindbar, warum gehen wir nach Kapernaum? Das ist ja nur ein Versuch, dass sie nach Kapernaum gehen. Warum gehen sie dorthin? Weil er oft dort war. In den Evangelien wird das genannt, er kam in seine Stadt. Kapernaum war seine Stadt. also das Zentrum seines Wirkens in Galiläa. Und sie dachten sich, dann finden wir ihn dort. Und tatsächlich, sie finden ihn auch. Sie finden ihn am anderen Ufer und sie fragen ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Ja, das wollten sie jetzt genau wissen. Denn sie haben nicht beobachten können, dass er in einem Boot den See überquert hatte. Wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, was suchen die Menschen? Die Menschen suchen Sicherheit, Geborgenheit. Ja, und auch die Gewissheit, dass das tägliche Leben weitergehen kann. Die Menschen suchen, dass es in diesem Leben ihnen gut geht, dass sie abgesichert sind. Zur Absicherung gehört was? Dass man genug zu essen hat, einen Platz zum Wohnen hat, dass man sich vielleicht sonst noch was leisten kann, ein bisschen Geld hat, dass man Frieden im Land hat, dass die Politik gut funktioniert. Das braucht man alles, oder? Und da haben Sie einen, der kann das alles. Der kann sogar auch die Krankheiten heilen. Ja, das ist ein Hammer. Und jetzt steht er wieder vor Ihnen und er sagt Ihnen jetzt, ich habe was für euch, das sucht ihr gar nicht. Das ist nämlich das ewige Leben. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, und darum geht es uns, Leute, suchen wir das ewige Leben? Ich meine, vieles von dem, was die Jünger damals gesucht haben und die Menschen der damaligen Zeit, müssen wir ganz ehrlich sagen, wir hier mitten in Europa, das haben wir. Suchen wir das ewige Leben? Suchen wir über die Sicherheit, die wir genießen können in unserem täglichen Leben, das ewige Leben? Und Jesus drückt sich hier auf eine Weise aus, die zum Nachdenken anregt und mit seiner eher schwierigen Rede scheidet er auch die Geister, weil es da viele gibt, die diskutieren da zwar noch mit, aber merken dann langsam, hoppla, hoppla, da geht's ja um ganz andere Dinge und ziehen sich zurück. Sie fragen ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Ist das eine interessante Überlegung, findet ihr nicht? Er sagt, trachtet doch danach, dass ihr das Brot kriegt, wo ihr das ewige Leben habt. Ich möchte euch das geben, das Brot, das zum ewigen Leben führt. Und ihre Antwort ist, was müssen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist eine klassische Denkaufgabe bei den Juden. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Welche Gebote muss ich halten, damit das am Ende für mich klappt? Und sie kommen sofort auf die Idee. Du bietest uns das ewige Leben an. Du bietest uns das ewige Leben an. Was müssen wir dafür tun? Was müssen wir dafür tun? Jesus spricht zu ihnen, Vers 29, das ist Gottes Werk. Wenn ihr schon ein Werk tun wollt, dann sage ich euch, was für ein Werk das ist. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk, das zur Erlösung führt, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Was bedeutet es, an den zu glauben, den Gott gesandt hat? Im damaligen Zusammenhang bedeutet das, dass du verstehst, dass Jesus der Messias ist. Dass du verstehst, dass er, der Christus, gekommen ist, um dich von der Sünde zu erlösen und dir das ewige Leben zu geben. Das sollst du verstehen und glauben. Das ist das Werk Gottes. Versteht ihr ein bisschen die Doppelsinnigkeit hier? Die Juden fragen, was müssen wir tun? Und Jesus sagt, was ihr tun müsst, ist verstehen, dass ich der Messias bin. Und jetzt könnten ja die Juden sagen, boah, danke, danke, dass das so einfach ist. Aber das sagen sie nicht. Sie sagen nicht danke, dass das so einfach ist. Sie sagen, was tust du denn für ein Zeichen, dass wir sehen und dir glauben? Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir am Verstand der Leute zweifeln müssen, die hier reden. Warum? Ja, überlegen wir doch. Dieser ganze Tumult. Alle suchen Jesus. Warum? Weil er so viele Zeichen tut. Alle suchen Jesus. Warum? Weil er die Kranken heilt. Weil er sie vom Tod wegschnappt und ins frische Leben zurückstellt. Das macht er die ganze Zeit. Deswegen laufen ihm so viele nach. So viele, dass sogar eine ganze Flotte über den See fährt, um ihn dort zu suchen, wo er gestern war, um wieder nach Kapernaum zu kommen und ihn endlich zu finden. Das ist eine ganz schöne Strecke. Also ich würde sagen, die sind da mehr als einen halben Tag unterwegs, rudernd. Und dann sagen dieselben Leute, ja, welches Zeichen tust du, das mit dir glauben? Welches Zeichen? Wie soll man das nennen? Was sagt ihr? Macht mir einen Vorschlag. Genügt das Wort Verbohrtheit? Oder wie soll man das nennen? Ich schlage euch ein anderes Wort vor. Ich nenne es Stolz. Was hat es mit Stolz zu tun? Es hat das mit Stolz zu tun, dass sie diesem Jesus diese Ehre, dass er der Messias ist, nicht geben wollen. Warum? Wir werden drauf kommen. Warum wollen sie ihm die Ehre nicht geben? Sie fordern ihn heraus und sagen, unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Nach der Speisung der 5000 sagen sie das zu ihm. Stellt euch das vor, nach der Speisung. Einen Tag später, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Aber damit meint er sich selbst. Das wahre Brot vom Himmel, das euch der Vater gibt, damit meint Jesus sich selbst. Denn dies, und er meint sich selbst, ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und er meint das ewige Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns doch solches Brot. Und dann wird er deutlich und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Spätestens jetzt sollte uns die Geschichte vom Jakobsbrunnen einfallen, die ja zwei Kapitel vorher erzählt wird. Johannes 4. Wer von diesem Wasser trinkt, zum ewigen Leben, sagt er dort auch nicht, dem wird nie mehr dürsten. Okay, was macht die Samariterin, die Verachtete? Die trommelt das ganze Dorf zusammen. Kommt mal, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Die verachteten Samariter haben diese Reaktion. Was sagen die Juden? Jesus sagt zu ihnen, Vers 36, ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und ihr glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und damit meint er die Menschen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen. Jesus sagt, er kommt vom Himmel. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Er meint die Menschen. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu halten und sie nicht zu verlieren, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Was ist das? Auferwecke am jüngsten Tag? Was hat er ihnen versprochen? So beginnt ja das ganze Gespräch. Könnt ihr euch noch erinnern? Ihr sucht Brot? Sucht doch das ewige Brot, das euch das ewige Leben gibt. Und jetzt sagt es wieder. Er sagt, ich werde dich auferwecken am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der soll das ewige Leben haben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist das Angebot. Und es ist nicht schwer zu kriegen. Ellen White drückt das mal aus, wenn sie in ihrer ersten Vision schildert, wie die Gläubigen dann am Ende im Himmel sind, wisst ihr, was sie sagen werden? Jubelnd. Sie beschreibt, der Himmel war leicht genug zu erlangen. Der Himmel war leicht genug zu erlangen. Wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der soll das ewige Leben haben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist das Angebot. Jetzt wiederum, das sind leider keine Samariter hier. Die Samariter würden sagen Danke und würden Jesus feiern. Das haben sie gemacht im Kapitel 4. Hier in Kapitel 6, in dieser Diskussion mit den Juden, da murren die Juden. Ha, das Wort murren, das erinnert mich, das war jetzt nur von der Übersetzung her, aber das Wort murren erinnert mich ja sofort an etwas anderes. Ich war noch ein kleiner Bub in der Kindersabbatschule und ich kannte das Wort murren nicht. Wisst ihr, wie man das Wort murren kennenlernt als Adventistenkind? Wenn man in der Kindersabbatschule die Geschichten vom Israel in der Wüste kennenlernt, da kommt dann die Kindersabbatschule danke und sagt, und die Kinder Israel haben gemurrt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort gehört habe. Murren, da habe ich gefragt, was das heißt. Es klingt schon so, murren, da kriegt schon das grimmige, aufständische, rebellische Murren. Ja, das klingt schon so. Die murren, genau wie die Leute 1500 Jahre vorher. Weil er sagte, warum sagt er? Weil, warum murren sie es? Er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sie sprachen, ist das nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Versteht ihr das Problem? Ich meine, angenommen hier wäre jemand, den wir kennen von Jugend auf, so ein Kind der Gemeinde Bogenhofens, so wie Jesus ein Kind der Synagoge von Nazareth war. Ein Kind der Gemeinde Bogenhofen. Wir kennen die Leute und plötzlich offenbart er sich und entpuppt sich und macht Zeichen und Wunder, alle Welt folgt ihm nach. Und dann merkt man, ja, das ist ja schon was Besonderes. Am Ende sagt er uns, ja, wisst ihr, ich bin von Gott geschickt. Und dann sagen wir, ja, jetzt hörst du aber auf. Jetzt hörst du aber auf. Wir kennen deinen Geburtsschein. Wir wissen, wo du geboren bist. Versteht ihr? Diese mangelnde Bereitschaft, tatsächlich zuzugeben, dass hier was Besonderes passiert, das hatten sie nicht. Sie murren. Wie kann der jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, murrt nicht untereinander. Noch einmal, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist schon sehr, sehr, sehr stabil. Nicht immer wieder kommt das durch. Es geht um die Auferstehung. Es geht um das ewige Leben. Es steht geschrieben in den Propheten, und er zitiert Jesaja, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, das ist er selbst, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Noch einmal, suchst du das ewige Leben? Oder andersherum, bist du zu jung dazu? Ist Glauben an Gott vielleicht tatsächlich die Sache von alten Frauen, die den Tod nahen fühlen? Und sich nochmal sicherstellen wollen, dass es irgendwie weitergeht danach. Und der junge Mensch, der so 15, 20, 25 ist, der braucht das nicht. Das ganze Leben noch vor sich? Das ganze Leben? Was ist dieses ganze Leben? Die Bibel nennt dieses ganze Leben, das wir hier vor uns haben, wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, sagt er. Dann war es köstlich. Von dem, dass es nicht köstlich ist, wollen wir überhaupt nicht reden. Wenn Gott uns ewiges Leben verheißt und wir so tun, als ob wir es nicht bräuchten, wisst ihr, dass das eigentlich eine Beleidigung ist? Eine Beleidigung Gottes? Lieber Gott, ist ja nett, aber braucht man nicht. Jeder, der sagt, eigentlich glaube ich nicht dran, eigentlich brauche ich es nicht, sagt das, aus einem gewissen Stolz heraus. Reinhard May hat mal vor Jahrzehnten ein Lied auf den Markt gebracht. Wie ein Baum, den man fällt, wie eine Ähre im Feld, will ich im Stehen sterben. Im Stehen sterben. Es gibt diese Leute, die wollen das, die können das. Die brauchen keinen lieben Gott, der ihnen hilft. Die brauchen auch nicht eine Hoffnung auf ewiges Leben. Die akzeptieren einfach, das Sterben gehört zum Leben dazu. Wunderbar, dann sterben wir eben und fertig. Wir machen uns keine falschen Hoffnungen. Wenn du das brauchst, zeigst du nur, wie schwach du bist. Also alle, die aufrecht sterben können, das sind die Starken. Die brauchen auch keinen Jesus. Die haben autogenes Training. Aber das geht doch so an der Realität vorbei, nicht wahr? Warum geht das an der Realität vorbei? Ja, stellst du dir keine Fragen, Mensch? Stellst du dir keine Fragen? Woher kommen wir? Glaubst du denn tatsächlich, dass das, was wir sind, dass das, was wir zu denken imstande sind, zu leben imstande sind, ein Produkt des Zufalls sein kann? Ja, wie irre ist das denn? Ich werde tatsächlich für dumm gehalten, weil ich daran glaube, dass der liebe Gott mich gemacht hat. Weil ich daran glaube, dass das, was wir sind, die Komplexität unseres Seins, allein die Komplexität unseres Körpers, könnten euch alle Ärzte, die wir hier im Raum haben, erzählen. Allein die Komplexität des Körpers ist nicht erklärlich auf natürliche, zufällige Weise. Ist es nicht, auch wenn es die ganze Welt behauptet, ist es nicht. Und da haben wir noch gar nicht vom Phänomen des Geistes gesprochen. Du kannst dir ein Gewissen machen. Du kannst gut und böse empfinden und denken in diesen Kategorien. Woher kommt das denn? Wenn es keinen Gott gibt, meine Freunde, dann gibt es auch kein Gut und Böse. Woher kommt denn das, dass man uns weismachen will, wir müssen aus moralischen Gründen diese Welt retten, damit unsere Enkel auf ihr auch noch leben können, bis sie auch Enkel haben? Wo soll denn das enden? Dass unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel sich noch größeres Leid gegenseitig zufügen können? Dass die Sünden überhaupt nie aufhören, und damit meine ich nicht irgendwelche Sünden, die uns der liebe Gott nicht gönnt, weil er nicht will, dass wir glücklich sind, sondern ich meine die Sünden, die den anderen wehtun. Also wir sind unmoralisch, weil wir nicht daran glauben, dass der Mensch die Welt selber retten kann. Und die, die nicht an Gott glauben und diese Welt aus sich selbst heraus retten können, das sind dann die großen Moralisten. Woher käme denn eine Moral, wenn es keinen Gott gibt? Sagt mir das. Es kommt mir vor wie der Turmbau zu Babel, versteht ihr? Als in Babel der Turm gebaut wurde, schreibt Ellen White den Patriarchen Propheten, gab es, obwohl das ja noch zählbar wenig Generationen seit der Sintflut waren, gab es schon wieder Leute, die sagten, es gibt keinen Gott. Übrigens sprechen das ja, die Bibel sagt das auch, wisst ihr das? Es gibt keinen Gott, steht in der Bibel. In den Psalmen steht, es gibt keinen Gott. Nur steht noch was dabei. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Das Problem ist halt, von wem willst du dich Narr schimpfen lassen? Von denen, die sagen, du bist ein Narr, weil du dumm genug bist, an Gott zu glauben? Paulus bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Er hat das, was vor dieser Welt nicht gilt, erwählt, um die Weisheit dieser Welt zur Torheit zu machen. Wo steht das? 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Heute Nachmittag. Schaut euch die Stellen an. Hochinteressant. Es ist so, dass wir uns entscheiden müssen. Genau wie die Juden damals. Die Juden haben sich auch entschieden. Lesen wir weiter, wie es ihnen hier geht. Jesus sagt, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, meint er sich selbst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das Angebot, das ewige Leben. Das ganze Kapitel 6 spricht vom Angebot Jesu, das ewige Leben für dich. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Woher kommt denn diese Brot-Fleisch-Symbolik? Ist euch das klar? Die kommt aus dem Heiligtum. Da gibt's Brote, die die Priester essen müssen. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist ein Symbol dafür. Wir nehmen Gott auf in unser Leben. Wir nehmen Jesus auf in unser Leben. Wir essen dieses Brot. Das ist übrigens das gleiche Symbol, wie wir es auch im Abendmahl haben. Wir essen das Brot, nehmen Jesus auf in unser Leben. Was hat das nun mit dem Fleisch zu tun? Ja, Jesus macht selbst diesen Vergleich. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Was ist das Fleisch? Das Fleisch ist das Opfertier. Auch die Opfertiere, sie wurden verbrannt, aber das Fleisch vieler Opfertiere wurde auch von den Priestern gegessen. Das Leben, das Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Er spricht von seinem Tod. Und jetzt kommen die Juden, die es nicht verstehen wollen, denn etliche verstehen es ja doch, nicht? Wie wir sehen werden. Da streiten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Also Jesus, du forderst uns zum Kannibalismus auf. Bist du vollkommen irre geworden? Also wenn jemand euch sagt, ihr seid irre geworden, dann wisst, okay, das ist der typische Angriff. Der typische Angriff ist, uns für blöd zu erklären. Es könnte ja sein, dass wir wirklich irre geworden sind, also das ist nicht hundertprozentig. Wenn wir wirklich irre geworden sind, dann sollten wir aufpassen. Aber in der Regel ist das der Angriff, der kommt. Wenn wir was Wichtiges machen für Gott einstehen, dann sagen sie, ja, seid ihr vollkommen verrückt. Das ist klassisch. Klassisch. Also, er will uns sein Fleisch zu essen geben. Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Nicht? Das erinnert uns an die Abendmahlszene, die bei Johannes dann kommen wird, mit der Fußwaschung. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Nochmal, ewiges Leben. Das ist das Angebot. Ewiges Leben. Denn, und Jesus reizt das aus, er sagt, mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben, nämlich Manna, das habt ihr vorhin zitiert, ihr Juden, die Väter, die Manna gegessen haben. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte in der Synagoge in Kapernaum. So, das heißt also, die wollen mit Jesus diskutieren und sagen, wie ist das jetzt? Er sagt, ich bin der Messias, glaubt ihr das? Die Geschichte mit der Speisung der 5000, das war nur so eine Geschichte am Wegrand. Die kann ich vielleicht aufmerksam machen auf mich, aber es geht nicht darum, dass ich euch Brot gebe, dass ich euch Brotwunder wirke. Es geht darum, dass ihr versteht, dass ich der Messias bin, der euch das ewige Leben geben will. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber stritten, murrten, steht hier, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Und jetzt, um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, sagt er, der Geist ist's doch, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Er redet doch nicht von Kannibalismus. Er redet vom Geist, den er verbreitet, von den Worten, die er sagt. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Daraus kommt das ewige Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich auch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Existiert Gott? Hast du einen Grund, persönlichen Grund zu glauben? Erlaubt mir zwei kurze Geschichten. Die eine habe ich erlebt, als ich ein junger Prediger war, mit meinem Freund und damaligen Mentor Franz Krakulin. Wir waren Innsbruck-Prediger, wir hatten evangelisiert, wir hatten Kontakt mit vielen Leuten und wir haben das viel gemeinsam gemacht. Ich war der Junge, ich wollte von ihm lernen. Mir ging es so ein bisschen wie dem Elisa mit dem Elia. Ich habe ihn also auch eher beschattet, den guten Franz, damit ich von ihm was lerne. Das war auch sehr gut. Und da hatten wir eines Tages mit einer Frau zu tun. Und der Franz redet, wer ihn kennt, weiß, wie er das kann und macht. Und er glüht. Wenn der Franz redet, dann glüht er. So ähnlich wie der Paulus, von dem Felix sagt, Paulus, du rasest. So war der Franz auch. Die Leute begeistern können. Und dann redet er und so weiter. Und die Frau unterbricht ihn plötzlich mit einem Wort, das überhaupt nicht dazu gepasst hat. Sagt er, aber wissen Sie, Herr Krakolinik, ich kann nicht glauben. Ich habe das schon versucht, ich kann nicht glauben. Und ich sitze daneben, nicht, und denke mir, was sagt er jetzt? Also wenn das ich gewesen wäre, in dem Moment, mit meinen 27 oder was ich da hatte, ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Wenn mir ein Mensch ins Gesicht sagt, er kann nicht glauben, ja, was soll ich jetzt sagen? Und der Franz war nicht verlegen um meine Antwort. Er sagt, er lächelt. Man hat ihm überhaupt nicht anmerken, dass er irgendwie geschockt war von dem, nachdem er so weit ausgeholt hat und das schon geschildert hat und versucht hat, diese Frau zu bewegen. Sie sagt, ich kann nicht glauben. Da lächelt er sich an, als ob nichts wäre. Und sagt er, aber wissen Sie, das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Geben Sie Gott eine Chance. Geben Sie Gott eine Chance. Und ich habe mir gedacht, Franz, das hat dir der liebe Gott eingegeben. Und die Frau schaut ihn an und denkt nach. Und denkt nach. Geben Sie Gott eine Chance. Und sie hat nicht weitergeredet, dass sie nicht glauben kann. Das war für mich sehr bewegend, diese Erfahrung. Wie ist das bei dir? Kannst du nicht glauben? Oder willst du nicht glauben? Ich meine, wenn du aufgewachsen bist im Glauben, deine Eltern gläubig waren, dich gläubig erzogen haben, du ein Kind Gottes warst von Geburt an, denn du gehörtest Gott, als du Kind warst. Warum willst du dich dann jetzt lossagen? Warum willst du dann jetzt, wo du 15, 18, 20 bist, sagen, na, brauche ich nicht mehr. Ist für die alten Omas und für die kleinen Kinder. Ist es typisch menschlich, dass, wenn der Lehrling auf was draufkommt, er am Ende doch schnell glaubt, er könne es besser als der Meister? Ist euch das schon passiert? Da bringt dir jemand was vorbei und plötzlich hebt er ab. Und dann passiert. Weil der glaubt, er ist besser als der Meister. Das passiert uns auch. Wir werden geboren als Kinder Gottes, wachsen auf unter Gebet, lernen zu denken und plötzlich kommt irgendwo der Wurm ins Denken rein und dann kommen wir ins Alter, wo wir sagen, jetzt sind wir aber gescheit genug, jetzt haben wir denken gelernt, jetzt können wir es besser. Besser als der liebe Gott. Liebe junge Leute hier, wenn ihr euch, obwohl ihr wisst, worum es geht, nicht für Jesus entscheidet und ihr haltet das durch und die ganzen schönen Gelegenheiten, wo Gott euch das Leben anbietet, durch die Gelegenheiten, die ihr jeden Tag in euer Leben hineinstellt, wenn ihr euch nicht für Gott entscheidet, einfach weil ihr denkt, ihr wisst es besser und ihr könnt es ohne ihn, dann könnte es passieren, dass nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte vergehen, bis ihr draufkommt, dass ihr im Irrtum seid. Und da muss man die Frage stellen, ist es das wert? Ist es das wert? Weil Gott kann alle Wunder wirken. Gott kann euch zurückholen, wenn ihr 50 seid. Gott kann euch zurückholen, wenn ihr 60 seid. Aber schade um diese vielen Jahrzehnte, findet ihr nicht? Schade um diesen ganzen Jahre, wo ihr hättet ein Zeugnis sein können, andere Menschen, die verloren gehen, darauf hinweisen können, wie wichtig Gott in eurem Leben ist und dass ihr immer schon gewusst habt und verstanden habt, dass ihr das eben allein nicht machen könnt, sondern dass man Gott dazu braucht. Was wäre dieses Zeugnis wertvoll? Und indem ihr Jahrzehnte irgendwas macht, Gott sei Dank, werdet ihr von ihm zurückgeholt eines Tages. Aber was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Warum will man nicht glauben? Vieles hat damit zu tun, und so analysiere ich das, dass man am Ende durch seinen persönlichen Stolz, durch seine persönliche Klugheit verleitet wird, zu sagen, es gibt auch andere Erklärungen. Und weil man den moralischen Appell, den die Existenz Gottes an mich richtet, die bloße Existenz Gottes richtet einen moralischen Appell an mich, weil man den nicht mehr ertragen will, sagt man, ich lebe friedlicher, wenn es keinen Gott gibt. Und ihr wisst, wie das ist, der liebe Gott zwingt sich nicht auf. Er zwingt sich nicht auf. Wenn du nicht willst, er lässt dich. Wenn Jesus sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen, dann stimmt das. Aber du selbst kannst gehen. Das ist die Tragödie. Und jedes Mal, wenn jemand geht, weint Jesus. Wenn ihr als Eltern weint, weil eure Kinder Gott verlassen, dann sollt ihr wissen, Jesus weint noch viel mehr. Jesus weint noch viel mehr. Und wenn einem das so bewusst wird, eigentlich legt Gott mir in meinem ganzen Leben immer wieder um diese Entscheidung vor und dann gehe ich trotzdem weg. Sowas erschüttert mich zutiefst. Ich bin nie in eine adventistische Schule gegangen als Kind und Jugendlicher. Ich habe meine Ausbildung in Braunau gemacht. Damals gab es keine adventistischen Schulen. Hier in Bogenhofen, die Matura, das war gerade erst im Entstehen. Und in dieser Handelsakademie, wisst ihr, wenn man immer in der Schule ausgesetzt ist, diesem evolutionistischen Paradigma, immer, da kannst du auch gläubig sein. Irgendwann nagt es an dir. Und das habe ich auch erlebt. Das nagt an mir. Und da drin, da hinten sitzt ein kleines Männchen. Und dieses kleine Männchen sagt, und was ist, wenn es doch nicht wahr ist? Und was ist, wenn es doch Zufall ist? Wie kannst du sicher sein? Dieses kleine Männchen, das Zweifelsmännchen. Und ich war so 16, 17. Und ich hörte ihn reden und dachte, vielleicht kann man es ja doch so erklären, dass die Schöpfungstage keine Tage waren, sondern lange Zeiträume. Ich meine, schon Gott, schon Schöpfung. Ich meine, ist immerhin so aufgewachsen, weil wir den lieben Gott nicht gleich beim Fenster raushauen. Aber so ein Mittelding, vielleicht ist das doch nur ein Gleichnis und es sind lange Zeiträume. Ich war so 16, habe mit dem gerungen, habe mir gesagt, was soll ich machen? Und ich habe es mir durchgedacht. Bin gläubig erzogen worden. Mein Papa hat mit mir schon Bibelgespräche geführt, da war ich noch keine 10 Jahre alt. Ich habe mir gedacht, so mit 16, wenn ich das hinter mir lasse, dann muss ich gestehen, dass ich einige Dinge, die in der Bibel stehen, nicht mehr glaube. Ich habe mir gedacht, was soll aus mir werden, wenn ich das mache? Und dann wird mir klar, wenn ich aber diese Dinge nicht mehr glaube, was ist dann der ganze Rest wert? Denn die Bibel baut auf all dem auf, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass wir in die Sünde gefallen sind, dass Jesus kommt, uns da wieder rauszureißen, um uns das ewige Leben zu geben. Wenn ich an die Schöpfung nicht glauben kann, weil mir eingeredet worden ist, erfolgreich am Ende, es war doch alles ein Ergebnis eines Zufalls. Ja, was ist das dann alles überhaupt wert? Und dann, Freunde, kam kein Wunder. Es kam keine Entscheidungshilfe. Es kam kein Prediger, der mir eine Bibelstunde hielt. Es war ganz allein in meinem Herzen. Ich musste die Entscheidung treffen. Und da ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Habe ich mich hingestellt, habe gebetet, gesagt, lieber Gott, meine Entscheidung ist, ich nehme das an, so wie es da steht. Denn wenn ich es nicht annehme, wie es da steht, dann kann ich alles vergessen. Und alles zu vergessen, das bringe ich nicht fertig, denn es macht zu viel Sinn. Er hat gesagt, meine Entscheidung ist, egal was der will, ich glaube das Wort, wie es da steht. Und es ist mir geschehen wie den Kindern Israel am Jordan. Habt ihr das gelesen? Als sie den Jordan durchschreiten sollten, gingen die Priester in den Fluss hinein. Der Fluss blieb nicht stehen und sie konnten durchgehen, sondern sie mussten hineingehen ins Wasser. Und während sie hineingingen, da erst blieb der Fluss stehen und das ganze Volk konnte durchgehen. Und so ging es mir auch. Ich habe gesagt, ich möchte Gottes Wort hochhalten, wie es ist. Und ich glaube an die Schöpfung, selbst wenn der Rest der Welt für mich für blöd erklärt. Weil, wenn man an die Schöpfung glaubt, ist man ja dumm, nicht so in der öffentlichen Meinung. Und dann, kurze Zeit später, es hat sich nur um Tage gehandelt, kommt ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde, Wiener Neustadt, in der ich ursprünglich war, da vorbei, bei uns in Reikersdorf, wo wir gewohnt haben, hat uns alle begrüßt und legt mir drei Bücher hin von Arthur Ernest Wilder Smith. Also wer sich ein bisschen auskennt, weiß, was der schreibt und was der so drauf hat. Und dann habe ich mir gedacht, Gott ist gut, versteht ihr? Ich habe meine Entscheidung getroffen und Gott hat gesagt, das hast du gut gemacht. Und jetzt erst hat er mir Argumente geliefert. Ich hatte vorher keine. Mein erstes Argument, an Gott festzuhalten und am Wort, ist nicht naturwissenschaftlich gewesen. Mein erstes Argument war rein philosophisch. Wenn das über Bord geworfen wird, dann hat nicht mehr Bestand, was in der Bibel steht. Gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch gute naturwissenschaftliche Gründe gibt, an die Schöpfung zu glauben. Das hat mich sehr gefreut im Nachhinein. Aber liebe Leute, das, worum es hier geht, ist, wenn ihr nicht selber die Entscheidung trefft, bewusst an Gott und seinem Wort festzuhalten, dann werden immer Zweifel geschickt, die euch bewegen sollen, das Wort Gottes fahren zu lassen. Und es muss euch Folgendes bewusst sein, was auch Petrus bewusst war, und das lesen wir jetzt. Von nun an, weil die Leute ihn nicht als Messias annehmen wollten, das war ihnen zu billig, das wollten sie nicht. Da ging es um die Vergebung ihrer Sünden, nicht um das, was sie tun konnten. Plötzlich mussten sie tatenlos um Sündenvergebung bitten, dazu waren sie zu stolz. Von da an gingen viele seiner Jünger weg und sie gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Also lieber Jesus, bei allem Respekt, aber unpsychologischer kann man das nicht angehen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Wisst ihr, was man uns beigebracht hat als BE? Ich habe ja auch 4 Jahre Sommer-BE gemacht in meiner Studienzeit. Wisst ihr, was man uns beigebracht hat? Du fragst die Leute nicht, ob sie das Buch wollen, sondern du musst die Leute fragen, wollen sie das Buch noch im September oder erst zu Weihnachten? Alle, die BE gemacht haben, wissen, wovon ich rede. Aber Jesus sagt nicht. Er sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Er rollt ihnen den roten Teppich zum Weggehen aus. Jesus ist so sehr daran interessiert, dass unsere Entscheidung für ihn von uns allein kommt, freiwillig. Nicht manipuliert, nicht erzwungen, dass er uns den roten Teppich zum Weggehen ausrollt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Und gleichzeitig, denke ich, hat er innerlich gezittert. Aber das große Prinzip bei Gott ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, hört, hört. Herr, wohin sollen wir gehen? Das muss dir klar sein. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er hat es begriffen, die ganze Predigt von Kapitel 6. Du hast Worte, es geht um die Worte Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Am Ende kommt ewiges Leben raus. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Hast du das verstanden? Dass es außer Jesus nichts gibt. Dann entscheide dich. Was willst du da das vor dir herschieben? Ihr Leute, ihr zurückgekommen seid nach Bogenhofen. Wenn ihr euren Bund mit Gott gemacht habt, dann festigt ihn. Nutzt die Zeit hier. Das ist gute Zeit hier. um seinen Bund mit Gott zu stärken. Wenn ihr ihn noch nicht geschlossen habt, dann wird's aber Zeit. Worauf wartet ihr? Es gibt nichts anderes. Und wenn ihr nicht Gott wählt, dann wählt ihr irgendeine Freikarte für irgendein Leben, von dem ihr nicht wisst, wann es zu Ende ist. Ist es das wert, wenn euch dieser Jesus ein ewiges Leben anbietet? Ist es das wert, eine unsichere Freikarte zu ziehen für ein Leben, das irgendwann aufhört und du weißt nicht wann? Ja, die Jugend glaubt, sie lebt ewig. Ist aber nicht der Fall, kann ich euch sagen. Das ist ein Märchen. Aber ihr lebt schon ewig, wenn ihr euren Bund mit Jesus festmacht. Und ich glaube, dazu habt ihr hier eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Und möge Gott euch alle segnen. Möge Gott sein Wort in euch stark machen. Möge euch nicht zur Ruhe kommen lassen. Möge euch nicht schlafen lassen über diesen Fragen, bis ihr euer Herz ihm übergeben habt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.